With the state of today's economy, it's more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made from the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back in your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality, made-to-last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Servus und herzlich willkommen in einem neuen Video der Mission Money. Es ist Jahresendspurt, haben wir gerade festgestellt. Und da müssen wir natürlich mal dringend über ein paar ganz große Themen an den Märkten sprechen und natürlich auch ein wenig einen Ausblick wagen aufs nächste Jahr. Und dazu haben wir wie immer einen unserer Lieblinge hier im Studio zu Gast. Freue mich sehr. Er ist der Kapitalmarktexperte bei Shareholder Value Management. Ich sage wie immer herzlich willkommen zurück auf dem Kanal, Heiko Böhmer.
Ja, ich freue mich mal wieder in München zu sein. Und wenn ich in München bin, komme ich gerne bei dir vorbei natürlich.
Das stimmt allerdings. Wenn du da bist, sind wir tatsächlich meistens die erste Adresse. So ja. Gehört sich das,
ja,
muss ich sagen. Ja, wir haben uns mal ein bisschen vorgenommen, ich sag mal als Schlagthema oben drüber, Value Investing oder auch Modern Value Investing, wir haben oft drüber gesprochen, in Zeiten von KI-Hype. Mhm. Ist das überhaupt noch darstellbar, wenn alle irgendwie das Gleiche machen oder nicht? Das ist mal so unser ganz großes Überthema heute. Ja. Kann man noch Value Investing betreiben in KI-Zeiten?
Auf jeden Fall, weil der Punkt ist nämlich genau das, was du sagst. Wenn alle das Gleiche machen, dann hat der Value-Investor ja oft auch kein Problem damit, sich mal gegen den Trend zu stellen. Denn in Boomphasen laufen die Aktien extrem gut, das heißt, die Bewertungen gehen hoch und dann gehen bei uns mehr oder weniger die Warnsignale an und wir sagen, boah, da wollen wir jetzt aber bei einem KGV von 50, 60, 70 sind wir nicht mit dabei. Denn man muss das nochmal einmal gegenrechnen, ja, und dann nochmal darstellen. Ich finde, das ist immer so schön beim KGV. Man braucht den 50-fachen Jahresgewinn bei einem KGV von 50, um den aktuellen Kurs abzubilden. Und das ist schon verdammt viel Holz. Und da sagen wir, nee, da sind wir eher nicht mit dabei. Das heißt also, wir schauen auf Bewertungen und landen dann natürlich eben in vielen Ecken, wo KI ja jetzt nicht unbedingt als großer Stempel drauf ist, sondern vielleicht untergeordnet dabei ist oder vielleicht sogar gar nicht.
Mhm. Tja, aber wenn halt alle das Gleiche machen, ist halt auch schwierig. Irgendeiner muss auf deine Idee irgendwann kommen. Weil sonst findest du nicht genug Käufer, um so eine Aktie in die Höhe zu kriegen.
Und das ist, ja, das ist und das ist so ein bisschen die Krux auch des Value Investings gewesen in den letzten Jahren. Wenn man dieses klassische Value Investing nimmt, dann geht's immer um die Bewertung. Niedrige Bewertung, am besten niedriger Buchwert, hohe Dividendenrendite. Das kann aber auch sein, dass das Geschäft nicht mehr besonders wächst und dann wird es an der Börse nicht entdeckt. Dann bist du quasi eine sogenannte Value Trap. Also du bist niedrig bewertet, aber auch aus einem Grund, weil das Geschäft nicht mehr hergibt. Und du musst genau an der Stelle jemanden finden, der deine Story dann auch kauft und sagt, Mensch, diese Aktie ist ja wirklich unterbewertet, weil die noch mehr Potenzial hat. Das war bei den klassischen Value-Titeln echt total schwierig, weil da genau dieser Zusammenhang sich ausgebildet hat. Und die Qualität der Unternehmen oft auch nicht so gut ist. Und genau hier kommt eigentlich unser Ansatz ins Spiel, von vielen anderen auch mittlerweile, zu sagen, ja, Value ist eine Erklärung, also wirklich die Substanz von Unternehmen ist eine Erklärung, aber die Qualität ist der nächste Faktor, der das Ganze eigentlich dann zu außergewöhnlichen, wie wir sagen, wunderbaren Unternehmen macht. Und das ist eigentlich genau der Punkt, wo man hingucken muss. Hm. Und von daher ist es ein bisschen anspruchsvoller geworden. Und man kann von der reinen Lehre ein bisschen abweichen oder wir müssen von der reinen Lehre ein bisschen abweichen und sagen, die extrem niedrige Bewertung ist es nicht mehr im Einstieg, sondern ja eine angemessene Bewertung für ein sehr gutes Geschäftsmodell. Das ist eigentlich das, was wir suchen.
Es bleibt aber natürlich trotzdem ein bisschen dieses Problemchen mit dieser ganzen KI-Blase, ne? Das alte Buffett'sche, in der Flut heben sich alle Boote. Man könnte sagen, das gilt ja so irgendwie nicht mehr so richtig.
Nee.
Im Moment hebt's halt nur eine Handvoll Boote an.
Ja.
Es macht quasi eigentlich im Sinnbild keinen Sinn, aber es ist tatsächlich so.
Ja, wir haben ja also diese Konzentration, die wir in den Märkten jetzt derzeit sehen, da war Anfang des Jahres war mal so ein Switch eigentlich, wo es sich so ein bisschen auflöste.
Ja.
Aber jetzt haben wir wieder Konzentrationen im Markt, die sind einfach irre. Also ja. Die Top 10 im S&P 500 haben so eine große Bedeutung wie noch nie zuvor in der Geschichte. Und wir haben schon häufig Phasen gehabt, wo wir das hatten. Jahrtausendwende mit dem Internetboom, davor ganz, ganz weit zurück die Nifty 50 in den 70er Jahren, wo es auch schon mal eine große Konzentration gegeben hat. Das hat sich dann immer irgendwann wieder aufgelöst. Aber es ist genau der Punkt, den du sagst. Die Kurse sehen auf Indexebene sehr, sehr gut aus. Es ist eine stabile Aufwärtstrend gewesen, auch wieder in den USA. Aber das wird eben getragen von sehr, sehr wenigen Titeln.
Ja.
Mit wirklich, ja, exorbitanten Bewertungen. Aber was eben auch ein Punkt ist, der sich dieses Jahr wieder gezeigt hat, Bewertungen spielen nicht so eine große Rolle.
Ja.
Wenn ich der Normalinvestor bin, der vielleicht relativ frisch an der Börse ist, der nicht weiß, was ein KGV ist, der sagt ja, Moment, aber mein Nachbar kauft Nvidia, die läuft, dann kaufe ich die auch. Die kostet so und so viel, aber was wirklich der Preis der Aktie ist oder was sie wert ist, das kann er natürlich gar nicht einschätzen. Ist ihm auch egal, wenn sie steigt. Was aber passieren kann, wenn es mal nicht so gut aussieht, haben wir eben auch bei Nvidia gesehen. Die Aktie hat in kurzer Zeit 40%, glaube ich, verloren in diesem Jahr, in dieser Korrekturbewegung. Ja. Hat sich dann rasch wieder erholt. Also wir haben eine Konzentration auf wenige Titel, die aber eben jetzt auch ein großes Risiko bieten. Und das ist genau der Punkt, wo wir eben auch reinkommen und sagen, Mensch, nee, lass uns mal lieber breiter aufstellen, lass uns eher defensiver aufstellen. Wir legen Geld für unsere Kunden an. Und da will ich immer in diesen lofty Bewertungen mit dabei sein oder sage ich einfach mal, nee, ich will einen Vermögensaufbau haben, der langfristig läuft.
Hm.
Und eben mit stabilen Geschäftsmodellen, vielleicht mal eine Dividende mit dabei, aber eigentlich stabile Geschäftsmodelle mit guten Cashflows.
Hm. Und quasi, es ist ja nicht nur, mein Nachbar kauft Nvidia und ich kaufe die jetzt einfach mal mit, sondern du hast natürlich, in den USA ist das ja auch extrem ausgeprägt, natürlich auch wahnsinnig viele Passivinvestoren,
ja.
Mittlerweile eben mehr als 50% des Geldes liegt komplett passiv in ETFs in den USA.
Ja.
Auch da hast du eben bedingt durch die extrem hohe Ausweitung der Handvoll Aktien oder 7, 8, 9 Aktien natürlich genau das gleiche Problem, dass alle eben im selben stecken, obwohl sie es vielleicht gar nicht in dem Moment wollten, sondern sie investieren halt passiv in den S&P 500 beispielsweise mit demselben Ergebnis.
Ja, und das sind natürlich, das sind ja Volumina, die da mittlerweile im Markt unterwegs sind. Wir sind ja bei einzelnen Unternehmen bei mehr als 4 Billionen US-Dollar Market Cap. Das ist ja, also das ist wirklich kaum noch zu fassen.
Und ich finde, das ist, ich weiß nicht, ob du das gehört hast, Michael Burry hat ja mal ein erstes Interview, seit 10 Jahren gegeben in einem Podcast, argumentiert es natürlich auch mal recht schön da entlang, wenn wir eine KI-Blase potenziell haben, die vielleicht irgendwann mal sich entlädt, muss natürlich nicht nächste Woche sein, wissen wir alle, kann die Show natürlich weitergehen, dann wirst du natürlich ein bisschen dieses ähnliche Phänomen haben wie in den Nullern, eigentlich noch ausgeprägter, bedingt dadurch, dass so viel Geld passiv ist und so wenige im Prinzip dagegen arbeiten können.
Ja.
Weil, ne, wenn sich das mal auflöst, dann rennen halt alle durch dieselbe Tür durch.
Das ist richtig, das ist ein Unterschied. Und ein anderer Gedanke, den ich jetzt vor ein paar Wochen gefunden habe, wenn wir zum Thema KI nochmal kommen und diesen Boom und diesen Vergleich ja immer haben zu 99, 2000. Und ich fand das diesen Vergleich so schön zu sagen, ja, alle sagen immer, ja, 99, 2000, sind wir da jetzt schon? Ist die Blase, wird die jetzt in den nächsten Monaten platzen? Lass doch einfach den Gedanken zu und sage, es ist jetzt erst 94 oder 95 und wir haben noch 4 Jahre vor uns.
Absolut, ja.
Und das finde ich, das kann man einfach mal wirken lassen, weil die Substanz auch eine andere ist jetzt. Das muss man ja schon sehen.
Absolut,
also die Substanz ist ganz anders als zur Jahrtausendwende. Also ich kam zu spät zur Party.
Bevor es gleich weitergeht, kommen wir noch zum Werbepartner dieser Folge. Und das ist TradeGate Direct. TradeGate Direct ist der direkteste Direct Broker Europas. Entwickelt für erfahrene Trader, die Wert auf Kontrolle, Effizienz und Unabhängigkeit legen. Die neue App, entwickelt von Profis für Profis, ermöglicht Privatanlegern den unmittelbaren Direktzugang zur TradeGate Exchange, Europas liquidester, regulierter Retailbörse. Sie richtet sich vor allem an Trader mit hoher Transaktionsfrequenz, die professionelle Tools, stabile Ausführung und eine intuitive Bedienung schätzen. Der Handel ist dauerhaft kostenfrei, Depot- und Kontoführung sind inklusive, alle Orders werden direkt über die TradeGate Exchange ausgeführt. Und natürlich, wie bei allen anderen auch, können marktübliche Spreads anfallen. Die Besonderheit? Die TradeGate AG als Betreiberin der Börse vereint Market Maker, Börse und Broker. Das ermöglicht eine transparente, effiziente und marktnahe Orderausführung, ganz ohne Umwege, ohne Intermediäre, alles aus erster Hand. Nutzer profitieren daher von hoher Ausführungsgüte, engen Spreads und minimaler Slippage. TradeGate Direct richtet sich gezielt an eine erfahrene, anspruchsvolle Zielgruppe und nicht an die breite Masse und bietet Features wie Realtime-Watchlists mit bis zu 150 Titeln, intelligente Ordertypen und Performance-Analysen auf institutionellem Niveau. Mehr als 7000 Aktien, 3000 ETFs und tausende Mini-Futures sind über die App handelbar und das Ganze bei langen Börsenzeiten von 7.30 Uhr bis 22 Uhr. Zwei gebührenfreie Depots, Realtime-Kurse in allen Ansichten und eine nutzerfreundliche Oberfläche gehören ebenfalls zum Angebot. Du gehörst zu den aktiven Tradern? Dann schau dir das Angebot an unter tradegate.direct. Infos und Link gibt es natürlich auch in den Shownotes dieser Folge.
Eine Jahrtausendwende, das kann ich nur sagen. Ich bin ein Spätstarter an der Börse und habe in dem Zeitraum zu spät meine ersten Aktien gekauft. Aber du warst ja schon, ach.
Mein Problem ist, dass ich auch zu spät war, allerdings beim Verkaufen.
Ja.
Ehrlicherweise. Das haben wir, glaube ich, schon mal thematisiert.
Ja.
Ich war sicherlich früh dabei, aber auch zu spät wieder raus.
Ja, das ist,
Die Gier. Man lernt dazu, heute bin ich da etwas entspannter als früher, aber da haben wir alle unser Lehrgeld bezahlt.
Ja,
in der Zeit. Das ist so, ja. Und doch finde ich, also quasi, ne, auf der, sagen wir mal, Risikoseite ist es schon ein Thema, wenn alle dasselbe haben.
Ja, klar.
Du bist ja, weil du da auch immer dabei bist, wir reden immer gerne drüber, über den Bank of America, die Fondsmanager-Umfrage, weil du ja auch quasi den Fragebogen Monat für Monat ausfüllst, ist natürlich dieses Phänomen, most crowded trade, ist klar, KI-Hype in Form der Hyperscaler. Und auf der anderen Seite das größte Tail Risk, glaube ich, seit November oder Oktober zum ersten Mal, weil das jetzt plötzlich ein Thema wurde, ist der KI-Hype.
Ja.
Also, ne, du hast also quasi das, worauf alle setzen, und gleichzeitig sehen alle darin das größte Risiko, dass es dir um die Ohren fliegt.
Und das ist auch das, was man auch sehr schnell in dieser Umfrage, ich bin ja jetzt seit 3 Jahren da jeden Monat mit dabei und ich finde das immer so witzig zu sehen, da kriegt man diesen Fragebogen, dann beantwortet man den, dann kommen die Ergebnisse, ich finde es immer super spannend. Aber genau diese Themen eigentlich, also Chancen, die gesehen werden jetzt, also ne, das ist ja jeden Monat drin.
Ja, genau.
Also dieser Blick darauf, was momentan das größte Risiko ist und was der most crowded trade ist. Das ist jeden Monat drin. Und KI war gar nicht so ein großes Thema dieses Jahr. Und es ist aber auch sehr zyklisch alles. Ne? Ja. Also so, wenn das Zoll-Thema gespielt wird, taucht auf einmal Zoll kurz auf. Einen Monat später ist das auf einmal das größte Risiko, was gesehen wird. 2 Monate später ist es irgendwie wieder verschwunden.
Ja.
Also da muss man auch so ein bisschen das Ganze mit Vorsicht genießen. Auch bei der Betrachtung beispielsweise der Cash-Level, die werden ja auch abgefragt.
Ja.
Und die Fondsmanager sind aktuell mit 3,7% Cash-Level unterwegs. Um das einzuordnen, es gibt eigentlich nur eine Bandbreite zwischen 4% und 6%. Und alles unter 4 wird quasi als Warnsignal angesehen, so nach dem Motto,
investiert.
Weil alle sind voll investiert, es kann eigentlich nicht mehr lange gut gehen. Kann es dann schon noch, aber Werte unter 4 sind schon auch eher selten. Und auch so wirklich dann Sprünge von 4,4 auf 3,7, das ist dann schon mal echt relativ selten. Und dann guckt man, wo ist Overweight und dann sind es eben tatsächlich Aktien in den verschiedenen Sektoren. Und also von daher, diese Fondsmanager-Umfrage mit diesem kurzfristigen Blick ist jeden Monat dabei. Was jetzt interessant war im November, war dieser Blick aufs nächste Jahr. Was denn die größte Chance ist, beispielsweise bei diesen Indizes.
Ja.
Und das fand ich irre. Emerging Markets war mit weitem Abstand das Attraktivste, was an Index gesehen wird. Also weit vor den gängigen, die wir eigentlich immer hier so besprechen.
Wobei ich finde, da haben wir gerade ja vorher schon auch drüber gesprochen gehabt im Vorgespräch und ich finde, das zeigt sich, was du gerade sagtest zu dem, was jeden Monat da ist und auch zu dem Thema Jahresausblick, was sind so die spannenden Indizes.
für mich ist das immer wieder ein insofern faszinierend, wenn ich mir die Auswertungen dann anschaue, wie unfassbar prozyklisch der komplette Profi-Apparat eigentlich unterwegs ist. Also in der Breite. Ne? Ja. Es gibt natürlich, du hast Hedgefonds, aus Value Investing, die eben versuchen, abseits eben diese Breite ihre Nische zu finden und ihr Geschäft zu machen. Aber die breite Masse ist unfassbar prozyklisch. Mhm. Und Emerging Markets ist jetzt, nachdem das dieses Jahr nach Gold die beste Asset-Klasse war, das jetzt ein Thema für nächstes Jahr ist, ist halt ein absoluter Beweis für diese These der Prozyklik.
Und das war wirklich lange Zeit überhaupt kein Thema in den Abfragen. Also das spielten die spielten wirklich überhaupt keine Rolle.
Ja.
Und Gold zum Beispiel war auch sowas. Gold war, glaube ich, vor 3 Monaten mal irgendwann Most Crowded Trade. Das hat es überhaupt nicht gegeben. Ja. Das war eigentlich
wahrscheinlich
immer,
als das erste Mal über die 4000 war.
Über also. Jahre waren es zuletzt eigentlich die Magnificent Seven.
Ja.
Und dann rutschte auf einmal Gold da rein dieses Jahr. Also man merkt schon, genau, es ist diese Prozyklik, die man dort sieht. Nichtsdestotrotz finde ich es immer spannend eigentlich, sich das Monat, also nicht nur mitzumachen, sondern die Ergebnisse auch anzuschauen, weil man da doch so einige Signale findet, auch immer, zum Beispiel eine wichtige Frage, die letzten Monate immer war, wann erwarten Sie Produktivitätsgewinne durch KI?
Ja.
Gibt's die schon? Kommen die im ersten Quartal, zweiten Quartal nächstes Jahr oder erst 27? Das fand ich auch ganz interessant.
Ja.
Und der Prozentsatz derer, die sagen, jetzt schon, der ist gestiegen, ist aber auch nicht so exorbitant groß. Also man sieht da auch eine gewisse realistische Einschätzung, denn das muss uns ja auch klar sein bei diesen ganzen Investitionen. Die müssen erstmal getätigt werden und das ist nicht von heute auf morgen dann auch gleich ablesbar.
Ja.
Es gibt ja so eine Extremzahl, die dann auch wiederum, ja, also dass 95% der Investitionen in KI nicht sofort messbare positive Erfolge liefern. Ich meine, ja, klar.
Also, ich finde es nicht so überraschend.
Aber, nee, ja. Aber das ist so eine Zahl, die irgendwann dieses Jahr so auch durchgetrieben wurde, wo man gesagt hat, ja, okay, verpufft das komplett? Nee, das braucht halt Zeit. Die Frage ist, wie viel Zeit gibt man diesen Projekten?
Ja. Ich glaube, das ist ja immer die Kehrseite von dieser KI-Blasen-Hype-Diskussion, dass alle halt viel zu optimistisch sind in dem, ab wann die Party losgeht quasi, abseits Hyperscaler und die quasi das Geschäft mit ihnen machen, sondern eben diese nächste Stufe, von der man natürlich davon ausgeht, dass da wahnsinnig viel passieren kann, produktivitätsmäßig. Und auch natürlich jede Kleinigkeit, die da an Nachricht kommt, dann sofort alles in Frage stellt, was wir die letzten Monate erlebt haben. Also siehe so diesen Umschwenk von Nvidia auf Alphabet, wo du sagst, okay, jetzt hat halt einer mal eine neue Version draußen. Offensichtlich sind sehr viele Leute davon ausgegangen, dass das Rennen schon entschieden ist, was vielleicht ein bisschen optimistisch war.
Ja.
Genauso wie jetzt eben davon auszugehen, dass wahrscheinlich schon Alphabet das Rennen gemacht hat, weil sie eine neue Gemini-Version haben, die besser ist als die letzte ChatGPT-Version.
Ich glaube, so eine Schwarz-Weiß-Betrachtung, wie wir es beispielsweise bei der normalen Google-Suche einfach hatten, dass irgendwann Google dieser Platzhirsch war mit einem unglaublichen Marktanteil weltweit, wo man übrigens vor ein paar Jahren noch wirklich, das ist noch gar nicht lange her, gedacht hat, wer soll da jemals reinkommen?
Ja.
Aber so einfach ist das bei KI nicht. Also da sind einfach viele, viele parallele Muster und Agenten unterwegs, mit denen man arbeiten kann. Und das ist so ein bisschen wie die Anfangsphase im Internet auch. Da gab es verschiedenste Browser und Suchmaschinen und die sind alle irgendwie verschwunden und Google hat dann alle platt gemacht.
Ja.
Das war am Anfang aber nicht ablesbar. Und vielleicht sind wir genau auch da an diesem Punkt. Spricht wieder dafür, dass wir vielleicht erst 95 haben.
Absolut, ja. Und das ist im Prinzip wie in jeder industriellen Veränderung, will nicht immer zwingend nur die Revolution ausrufen, dass halt alle 10 Jahre ist die Welt eine völlig andere und wir hatten sie so nicht auf dem Schirm.
Ja, und ich glaube, dass das Potenzial, ich lese da gerade so ein einfach aufgebautes Buch, um so ein bisschen mal zu verstehen, gar nicht, wie diese ganzen Modelle funktionieren, aber was damit schon alles möglich ist. Und was ich jetzt so für mich erhellend fand, war eigentlich, wie viel schon passiert ist, bevor ChatGPT auf den Markt kam. Also was wir alle gar nicht mitbekommen haben, weil es im Bereich der Medizin oder so abgelaufen ist, wo schon, oder diese alte Geschichte von dem Go-Spiel in Südkorea, was das ausgelöst hat. Also welche emotionalen Kräfte da auch freigesetzt wurden in dem Land, dass es eine KI geschafft hat, gegen diesen Go-Großmeister zu gewinnen. Das hat man irgendwann mal damals wahrgenommen, aber nicht so richtig, weil es noch nicht greifbar war und alles eigentlich nur mit ChatGPT Ende 22 anfing.
Ja.
Also diese Entwicklung ist noch lange nicht vorbei. Wir sind aber so positioniert, dass wir eben genau sagen, wir sind eigentlich eher auf, mit dem Blick auf die Unternehmen, die es einsetzen und die von mir aus ein stabiles Geschäftsmodell jetzt schon haben. Und die dann eben davon profitieren können von ihren Investitionen. Das ist eigentlich das, was uns am besten gefällt. Oder, ja, wir haben Positionen in Alphabet und Microsoft, wo das aber auch nur, muss man ja auch sagen, ein Teil ist. Also das ist ja nicht alles, was im Endeffekt im Bereich...
Zumindest die Performance wird im Moment quasi fast ausschließlich davon getragen.
Ja, gut. Aber wir haben trotzdem noch, das darf man nicht vergessen, sowohl bei Microsoft als auch bei Alphabet eben viele, viele andere Geschäftsbereiche.
Ja, und ich habe die Woche gesehen, dass wie Microsoft für Geschäftskunden die Preise anheben will. Glaube ich nächstes Jahr um bis zu 30% oder so. Da dachte ich mir, da kommt wieder der klassische Burggraben zur Schau, weil keiner wird sich dagegen wehren.
Ja, also ich meine, wenn man jetzt mal guckt, auch wie sich das System in den letzten 5 Jahren verändert hat. Also wir waren vielleicht von den klassischen Office-Lösungen, vor Corona würde ich sagen, war es ein vollwertiges Office-Paket, was man hatte. Aber was man mittlerweile ja alles auch bekommt über Microsoft, ist natürlich auch nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber klar, da kommt der Burggraben ins Spiel, die Wechselkosten, setze ich im Unternehmensbereich mein System komplett auf was Neues um. Und was ist es dann? Was ist die Alternative, was Microsoft gerade bietet? Wo kann ich als Unternehmen mich da positionieren? Mache ich das oder sage ich, komm, das sind laufende Kosten, die nehme ich so einfach mit? Also 30% wird schon, glaube ich, eine interessante Nummer, wo vielleicht manche ins Überlegen kommen. Aber das ist ja schon diese alles in aus einer Hand Lösung, die jetzt haben. Also ich glaube nicht, dass wir es verändern werden.
Ich glaube, wir auch nicht.
Ja.
Und ich würde es jetzt, wenn ich es entscheiden müsste, muss ich in einem Unternehmen, in dem ich bin, nicht. Aber wenn ich es müsste, würde ich wahrscheinlich auch zu faul sein am Ende des Tages.
Oder?
Ja, ja. Definitiv. Lass mal so ein bisschen aufs nächste Jahr schauen noch, bevor wir mal so noch mal ein bisschen vertiefen wollen, das Thema, wo findet man denn noch Chancen? Weil ja so Jahresende ist und jeder so seine Prognosen abgibt. Hast du nicht sentimentseitig schon das Gefühl, dass alle ein bisschen eine Spur zu optimistisch sind? Also wir haben quasi ein Wettrennen darum, wer die höchsten S&P-Kursziele ausruft, anders als wir das die letzten Jahre hatten. Also diesmal will wirklich keiner zu pessimistisch sein, mit dem Ergebnis, dass alle irgendwie mit zweistelligen Zuwächsen rechnen nach 3 Jahren.
Mit zweistelligen, genau.
Kann sein, dass das so kommt, ich nehme es mit.
Ja. Ne?
Bin ja auch voll investiert, aber vom Gefühl würde ich sagen...
Ja, was so ein bisschen, also was wir in den letzten Monaten ja auch teilweise gesehen haben, auch bei vielen Aktien oft gesehen haben, waren so die wenigen, die haben es gezogen und viele andere haben vielleicht im ersten Quartal eine gute Performance gehabt und dann guckt man sich das so seit Mai oder so an und dann ist dann teilweise gar nichts mehr passiert.
Ja.
In etlichen europäischen Werten ging es sogar runter. Auch in US-Werten ging es dann runter, je nachdem in welchen Sektoren man ist. Man muss sich da mal wirklich so diese klassischen Werte wie eine Procter & Gamble angucken. Das sieht alles gar nicht gut aus, was in diesem Jahr da war.
Ja.
Also das heißt, wir haben diese Fantasie im KI-Bereich, Haken hinter, alle kaufen das und alle sagen, boah, da muss ich mit dabei sein. Aber wir haben halt diese unglaublich große Anzahl an Risiken, die, ja, auch da werde ich nicht müde, das zu betonen, aber die in den letzten Jahren einfach kaum noch wahrgenommen werden. Und die verschwinden ja auch nicht. Also das Ende des Ukraine-Krieges ist ein Evergreen, der jedes Jahr da ist. Dieses Jahr sieht es so aus, als wäre es wirklich möglich. Wird zu weit führen, aber das kann aber auch einfach so weitergehen.
Ja.
Also so, also diese Hoffnung, die sich daraus auch ableitet für Europa beispielsweise, mal schauen, was da kommt. Also tatsächlich diese Phasen einer, wie man immer so sagt, technischen Korrektur, die dann einfach auch mal eine gesunde Entwicklung zeigt. Es geht mal 10% runter, vielleicht auch mal 15% runter und dann geht man in so einem Wachstumspfad weiter. Den haben wir ja eher dieses Jahr nur um den Liberation Day gesehen und seitdem ja eigentlich nicht. Ja. Da gab es 2-3 Tage mit Panik und der Rest war eigentlich ja okay noch. Also von daher, wenn wir jetzt auf das schauen, was 26 vor uns liegt, bezogen auch auf die USA, auf die weiterhin schwer zu fassende Politik von Trump, die aber, glaube ich, mittlerweile einfach abgehakt wird. Lass den mal reden.
Wird sich schon fügen.
Kann man, glaube ich, mit Verdrängung sehr viel erreichen. Das wird sich irgendwann auszahlen oder negativ auszahlen. Also von daher kann auch 26 es einfach nochmal irgendwie so weitergehen. Was wirklich aufhören lassen sollte, ist wirklich dieser Effekt, dass es alle jetzt erwarten. Also es gibt quasi ja keinen, der sich auf die andere Seite stellt. Also selbst der Michael Burry hat ja in diesem Interview, er sagt, er stellt sich ja jetzt nicht auf die Short-Seite, sondern er sagt, das ist so, das könnte mal, ne?
Ja.
Und das kann ja auch einfach noch länger gut gehen. Und warum auch nicht? Also wir können ja genau diese großen Erfolge auch sehen. Und lass mal Unternehmen in der Biotech-Branche, in der Forschung, mit KI-basierten Modellen den nächsten großen Durchbruch bringen. Oder in Branchen, die wir noch gar nicht auf dem Schirm haben, wo das dann noch was bringt. Also das Thema hat viel Potenzial, definitiv. Aber eben auch jetzt schon viele Risiken. Und ja, was wir eben auch sehen, ist, dass viele, viele Sektoren einfach links liegen gelassen werden.
With the state of today's economy, it's more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made from the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back in your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality, made-to-last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Und das bietet uns dann wiederum Chancen.
Ich finde ja quasi eigentlich noch viel, also in Anführungszeichen beunruhigender, ist nicht Michael Burry, dass der noch sagt, es kann noch weitergehen, obwohl er im Moment sehr viel Mühe gibt, zu erklären, wo der Markt seiner Ansicht nach übertreibt, sondern dass ein anderer Michael, nämlich Mark Wilson, Aktienstratege von Morgan Stanley, und eigentlich der größte Perma-Bär der Wall Street, komplett umgefallen ist vor ein paar Wochen und jetzt der Oberoptimist ist.
Ja.
Das finde ich viel besonders
erinnernd. Ja.
Also aber es ist eher der humorige Schmonzette.
Michael Wilson hat eigentlich jahrelang erklärt, warum es nicht nach oben gehen kann. Und zwar sehr gut erklärt.
Und hat den Kunden von Morgan Stanley auch einen Haufen Geld gekostet.
Genau.
Weil er war sehr viel an der Seitenlinie unterwegs.
Ja, richtig. Genau.
Ja.
Und das ist eben, und Seitenlinie ist das Stichwort. Also er hat eben nicht gesagt, das muss jetzt uns um die Ohren fliegen.
Ja.
Aber dieses Gefühl, und das ist es ja auch. Also wir müssen das, glaube ich, auch noch mal so ein bisschen klarkriegen. Also ich spreche auch mit vielen erfahrenen Kollegen in diesem Bereich, die unterwegs sind, die sagen, das ist einfach unglaublich schwer zu fassen gerade. Also an sich, wenn ich mir ganz, ganz viele Statistiken angucke, Sentiment-Statistiken, Marktgegebenheiten mit Marktbreite und, das sieht alles nicht gut aus. Und trotzdem läuft's weiter.
Ja.
So, wir sind wirklich in einem stark psychologischen Markt, den hat man sehr wahrscheinlich häufiger, aber derzeit ist es eben so, dass viele Sachen ausgeblendet werden, dass immer noch Fantasie entsteht aus diesem ganzen Thema, dass man das speisen kann. Dann gibt's jetzt auf einmal auch Bewegung im Bereich Übernahmen, da tut sich jetzt was. Also es sind so manche Faktoren, die dann doch positiv wirken. Und die das andere eben wegdrücken. Aber es ist insgesamt schon ein diffuses Marktbild, was wir haben. Es ist nicht so simpel, wie es für viele scheint, dass man sagt, Mensch, ich kaufe einfach und es kann nur gut gehen.
Ja.
Also man vergisst so ein bisschen, dass es eben auch mal dunkle Tage an der Börse gibt.
Ja.
3-4% am Tag nach unten und das über einen gewissen Zeitraum. Aber das hat es lange nicht gegeben für einen längeren Zeitraum. Und dadurch denkt man, das kommt dann so schnell nicht wieder.
Was würdest du sagen, sind so auf der Positivseite die Dinge, die noch so, eins hast schon angesprochen, Rückenwind geben fürs neue Jahr?
Naja, wenn wir jetzt, also wir schauen ja stark nach Europa. Und was natürlich Rückenwind in Europa geben könnte, ist wirklich diese, und da sind wir dann schon auch bei einem Risiko, was ich aber auch als Chance herausstellen kann, eigentlich, dass wir uns hier emanzipieren in Europa. Dass wir es eben schaffen, politisch zu sagen, ja, wir müssen uns von den USA lösen. Trump hat es ja jetzt nochmal schwarz auf weiß uns gesagt. Also eigentlich seid ihr uns egal. Und übrigens, hier Meinungsfreiheit ist auch totaler Blödsinn. Und deswegen müssen wir hier also an sich, wenn dann radikal eingreifen in Europa, damit das mal hier wieder zur Ordnung kommt. Also wir müssen einfach emanzipieren. Emanzipation ist das große Stichwort. Wir müssen das selbst in die Hand nehmen. Die Planungen laufen, jetzt muss man gucken, wie es rüberkommt. Also was wirklich an Programmen auch auf europäischer Ebene kommt. Aber der Kontinent hat da schon einiges zu bieten. Und ich glaube, das ist eine Chance. Wirklich eine, auch eine historische Chance ist ein sehr großes Wort. Aber es ist etwas, wo sich was verschiebt, was über Jahrzehnte eigentlich anders eingeübt war. Da ist Reformwillen gefragt, auch bei uns in Deutschland. Und da geht es nicht um Nachkommastellen und unrealistische Ziele der Altersvorsorge, sondern wirklich um komplette große Dinge. Altersvorsorgedepot, super, Daumen hoch, überhaupt eine Möglichkeit zu schaffen. All das ist genau der richtige Weg, in dem wir gehen müssen. Und das sehe ich eben als Chance, tatsächlich für nächstes Jahr. Europa ist die Chance. Weitere Chance, die sich ergeben könnte, ist wirklich Qualität, dass das eine größere Rolle spielt. Also dass im Endeffekt diese niedrigen Bewertungen sind das Thema, was ich am Anfang schon erwähnt habe, wo wir drauf schauen. Das kombiniert mit Qualität ist eigentlich genau das, wo wir auch noch Chancen sehen auf Sicht der nächsten 12 bis 18 Monate, weil vieles eben nicht gelaufen ist. Vieles hat sich konzentriert auf diesen ganz kleinen Sektor.
Ja.
Und das ist eigentlich auch das, was wir sehen, dass Qualitätsaktien in vielen Teilen extrem günstig bewertet sind. Und wenn man sich auch die Top Ten bei uns jetzt im Fonds anschaut, sind da auch viele Werte dabei, die ja eigentlich gut positioniert sind. Aber das wird am Markt momentan nicht gesehen. So, wird das nächstes Jahr gesehen werden? Ja.
Who knows?
Aber ich fühle mich halt mit einem Portfolio eher defensiv orientierter Unternehmen, mit einer angemessenen oder sogar niedrigen Bewertung einfach wohler, als wenn ich an diesem Ding noch weiter teilhaben möchte, wo ich aber auch als Value-Investor im Tech-Bereich unterwegs bin und sage, nee, das beißt sich irgendwie.
Zumal ihr quasi zwei Tech-Werte habt mit Microsoft und Apple.
Richtig.
Muss man ja auch
dafür. Das muss man auch dafür. Ja, das ist richtig.
So, also die Chance ist natürlich schon gegeben, dass nächstes Jahr etwas mehr Marktbreite reinkommt.
Ja.
Und dadurch eben dann auch mal sich eine Qualität durchsetzt.
Ja.
Im Idealfall.
Ja, die Gewinnsituationen sind ja auch da. Also die USA wachsen ja auch in den Gewinnen. So, Europa wächst auch in den Gewinnen geringer als die USA. Also es ist ja jetzt nicht so, dass wir den reinen Call auf Europa ausrufen und sagen, das ist einfach jetzt, es muss jetzt dieser Switch, den wir Anfang des Jahres gesehen haben, der ist jetzt einfach auch so, dass es sich komplett umstellt. Nee, das werden wir nicht sehen, weil einfach die Hauptmarktkapitalisierung in den USA ist. Die Wall Street wird schon vorgeben, wo es lang geht, mittelfristig. Aber vielleicht nicht mehr mit so klarem Vorsprung, wie wir es gesehen haben.
Aber natürlich auch klar, bedingt durch die Währung auch immer mal wieder dieses Potenzial, was wir dieses Jahr auch mal kurzzeitig erlebt haben, dass sich natürlich auch Investoren aus dem Dollarraum mal zusätzlich vielleicht attraktivere Möglichkeiten für ihr Geld raussuchen.
Und auch das sollten wir für nächstes Jahr auch nochmal sehen, dass natürlich dieser schwache Dollar auch eher politisch gewollt ist. Und dass das natürlich auch ein Thema ist, was wir im nächsten Jahr also sehr wahrscheinlich auch in der Fortsetzung sehen werden. Also darauf sollte man sich schon einstellen, klar. Mhm.
Was würdest du sagen, was sind so die Dinge auf der Risikoseite, die man für nächstes Jahr?
Naja, die Risikoseite, also Anfang diesen Jahres habe ich da auch schon drauf hingewiesen. Also das war zum einen Trump, dass das mehr als ein politischer Faktor ist. Okay, Haken hinter, das haben wir alle gemerkt und das hat sich auch wirklich so gezeigt. Aber natürlich das Enttäuschungspotenzial bei den Highflyern bleibt weiterhin hoch. Also die Unternehmen, die jetzt die Märkte getrieben haben, da kann halt auch eine kleine Abweichung von den Vorgaben und von den Schätzungen kann natürlich dann auch schon eine negative Überraschung bringen, die dann durch die hohe Gewichtung in den Indizes auch alles mal durcheinander schütteln kann.
Ja.
Und das sehe ich auch für 26 eigentlich. Also das sehe ich wirklich für 26, dass diese extremen Investitionen, die wir jetzt in den Sektor gesehen haben, dass das eben auch dazu führt, dass man die Ergebnisse nicht so werden und die Erwartungen nicht erfüllt werden können. Also das sehe ich wirklich so als großes Risiko. Und dann lohnt es sich eben im Stockpicking woanders unterwegs zu sein. So dieses Szenario. Will ich unbedingt, dass es runterrauscht? Nee, will ich nicht. Niemand. Aber das ist genau eigentlich, aber das ist so ein Szenario, was kaum jemand, also was heißt kaum jemand auf dem Schirm hat, aber man muss es einfach als realistisch betrachten. Wir sind mit wenigen Titeln in hohen Bewertungen unterwegs und da ist das Rückschlagspotenzial einfach gegeben.
Mhm. Siehst du in den USA viele Value-Chancen? Ich weiß, ihr seid sehr stark in Europa unterwegs.
Ja, also tatsächlich sehen wir nicht viele neue Chancen in den USA, weil eben auch dort der breite Markt schon höher bewertet ist. Und von daher haben wir wirklich unser Portfolio schon Ende 24 quasi Richtung Europa gedreht. Und das sieht auch derzeit eigentlich so aus. Also wie, wenn wir jetzt quasi unseren den Frankfurter Aktienfonds für Stiftung, sind wir unter 10% in den USA investiert. Beim ETF sind wir jetzt bei knapp 20% in den USA. Und wenn jetzt beim ETF, beim Rebalancing irgendwie, dann gucken wir uns wieder neu die Werte an, die rein und rauskommen, und das poppt nicht viel, also es poppt was aus den USA auf. Aber die Renditeaussichten sind auch dann nicht so attraktiv, dass wir sagen, wir müssen jetzt massiv switchen. Also wir fühlen uns mit dieser Gewichtung derzeit wohl, weil wir eben die größeren Chancen in vielen anderen Regionen sehen. Aber bei uns ist es hauptsächlich Europa. Also wir sind eben nicht in den Schwellenländern investiert, sondern weil wir eigentlich einen nahen Kontakt zu den Unternehmen haben wollen. Im besten Fall einen Unternehmensbesuch machen wollen. Und da sind wir einfach näher dran, wenn wir in den westlichen Industriestaaten sind. Das ist eben dann Europa und Nordamerika.
Und auch nicht in Japan.
Ja, ist auch nicht in Japan. Ja. Ist auch nicht unsere Baustelle. Hat viel auch mit Kommunikation der Unternehmen zu tun. Ja. Also wenn man das, was wir eigentlich mit den Unternehmen machen, sehr enge Kommunikation, ist das in Japan möglich. Aber auch wirklich auf einen sehr konzentrierten Teil der Unternehmen. Sobald es ein bisschen spezieller wird, wird es ganz schwierig. Ich habe mit ein paar Freunden gesprochen, die da drüben als Analysten mal unterwegs waren, mit Dolmetscher bei kleineren Unternehmen. Das ist dann schon, wow, das ist echt schon Hobby. Hobby ist das falsche Wort, aber das ist ein unglaublicher Aufwand. Ja. Unglaublicher Aufwand, um das wirklich in die Praxis umzusetzen.
Mhm. Naja, und es ist natürlich, abseits dieser Big Schiffe, ist ja eigentlich da, wo ihr eher zu Hause seid,
genau,
wo du auch die spannenden Sachen findest.
Richtig.
Bei, keine Ahnung, Toyota brauchst jetzt nicht hinterher gehen. Das ist jetzt nicht das ganz große Thema.
Ja.
Weil du das Wort Rebalancing gerade schon benutzt hast, müssen wir natürlich drüber reden. Wir können das ja jetzt hier mal quasi so live erzählen, dass das so brandaktuell ist, dass ich natürlich versprechen musste, dass wir den Podcast, dieses Video, Entschuldigung, erst später bringen, als wir es natürlich aufnehmen, weil es ist quasi so brandheiß, dass man sich schon fast wieder die Finger verbrennt dabei,
vom und dann,
Datum her.
Ja, wir können es jetzt wunderbar aufpumpen, es ist aber nur ein Titel.
Also dann kommt die Enttäuschung, aber es ist schön, dass du es sagst. Nein, aber trotzdem ist es schön, wir sind quasi vorne, mitten, quasi live dabei. Ihr habt, es gab jetzt ein Rebalancing, es gab einen Austausch in eurem ETF.
Genau.
Quasi jetzt mit Zeitverzögerung kriegen es die Leute mit.
Ja.
Erzähl.
Ja, also das ist ja der Frankfurter USITS ETF Modern Value, ein konzentriertes Portfolio, 25 Unternehmen aus unserer Watchlist gleichgewichtet. Und damit ist man schon mal ganz anders unterwegs als viele andere. So.
Ja.
Den haben wir jetzt 3,5 Jahre und wir machen alle 3 Monate ein Rebalancing. Also alle Werte wieder auf 4% und wir tauschen Titel aus. Und dieser Austausch erfolgt eben mit Blick auf unsere Watchlist. Wir haben so ungefähr 100 Titel auf der Watchlist. Und die 25 mit der höchsten Renditeaussicht kommen eben gleichgewichtet in den ETF. Und diesmal hat es eben nur einen Austausch gegeben, was wir auch noch nicht hatten. Also wir haben schon das Ganze jetzt 3,5 Jahre und das Mindeste waren bisher 2, das Höchste 5. Und diesmal war es nur ein Wert. Und ASML geht raus und SAP kommt rein. Also eigentlich Technologie gegen Technologie, etwas anderer Sektor.
Ja.
Und die Story dahinter ist eigentlich relativ simpel und eigentlich genau das, was wir wollen. ASML-Aktie die letzten Monate sehr gut gelaufen.
Ja.
Jetzt echt auch hoch bewertet. Da sagen wir nach so einem Run, den geben wir, die kommen jetzt wieder an die Seitenlinie, die nehmen wir jetzt erstmal raus, weil die Ertragsaussichten nicht mehr so hoch sind von dem aktuellen Niveau.
Ja.
SAP genau andersrum. Die haben wir Anfang des Jahres mal drin gehabt und dann aber rausgenommen und jetzt nehmen wir sie wieder rein, deutlich günstiger, weil wir sagen, das ist jetzt ein interessanter Zeitpunkt, um bei SAP mit dabei zu sein. Und das ist eigentlich genauso auch die Idee dahinter. Also dieses Stockpicking, was wir machen, aber systematisch, dass wir wirklich nur auf die Renditeaussichten gucken. Und diesmal ist es eben nur ein Wert. Ja. Also 24. Und
natürlich im Idealfall quasi wie jetzt bei SAP oder auch bei ASML wäre es der Idealfall, dass du halt, sagen wir mal, die Zyklik mitnehmen kannst.
Genau, richtig.
Ob es immer 100% trifft,
nein,
ist logischerweise.
Aber das ist ja auch, pass auf, also das, wenn das 100% klappen würde, dann wäre es ganz
dann würdest du kein ETF machen.
So, dann würde ich, was auch immer, ne, wenn wir das alles so wüssten. Aber der Punkt ist ja, dass wir mit diesem systematischen Ansatz genau dieses Bauchgefühl ausschalten.
Ja.
Ne, also wir haben halt Bauchgefühl des Teams, in vielen Bereichen, wo man sagt, welche Werte kommen auch rauf und wie gewichten wir die beispielsweise auch in dem aktiven Mandat. Ja. Und das machen wir nicht im ETF. Im ETF gibt es die 4%, bumm, zu einem Zeitpunkt im Quartal wird das festgelegt. Und da ist das Bauchgefühl jetzt erstmal völlig egal.
Ja.
Das geben die Daten her und dann machen wir das. Und genau, im März kann es wieder ganz anders aussehen. Ich bin gespannt. Also ich habe auch gedacht, dass wir jetzt mehr austauschen. Ich habe mir die Tabelle auch angeguckt mit den Unternehmen, habe gedacht, da sind 2, 3, die noch spannend sind. Aber
haben es nicht über die Klippe geschafft.
Die haben es nicht über die Klippe geschafft und dann war es jetzt nur ein Wert. Mhm. Genau. Also von daher, haben wir es schön aufgebauscht.
Ja,
aber es ist jetzt wirklich nur ASML gegen SAP ausgetauscht. Ja,
wobei ich, wie gesagt, also du sagst es richtig, ich mag den systematischen Ansatz dahinter tatsächlich schon auch, weil es eben sehr viel von diesem, könnte schon noch einen Schnaps rausnimmt.
Ja.
Was man eben oft hat, auch gerade beim Thema Value oder Modern Value Investing, ja, wo man eben eine Aufweichung der Kriterien hat.
Naja, und das ist eben auch dieses, wir sehen jetzt seit 3,5 Jahren, dass es funktioniert. Und dass man eben mit einem Portfolio von 25 Unternehmen, die selektiert sind, die wirklich von einem Team rausgesucht werden, die eben auch Branchenspezialisten sind. Wir haben einen Versicherungsspezialisten. Wir sind ein kleines Team. Das Investmentteam hat 10 Leute. Das ist echt klein.
Ja.
Aber wir sind eben sehr fokussiert und spezialisiert unterwegs und fühlen uns dann auch mit diesen 25 Titeln wohl. Also Buffett hat es irgendwie so sinngemäß gesagt, wer zu viel diversifiziert, hat auch keine Ahnung, also so irgendwie.
Ja.
Und er hat es auch etwas anzüglich mal gesagt, wer irgendwie 40 Frauen im Harem hat, der lernt keine so richtig kennen.
Ja.
Lassen wir das einfach jetzt mal stehen
an der Stelle. Ich glaube, das ist eindeutig plastisch genug. Darin war er ziemlich gut immer, ehrlicherweise in der Formulierung.
Auch wenn er ja jetzt uns auf sich 2026 klar gemacht hat, dass er sozusagen
so langsam raus ist. Ein paar Personalentscheidungen musste er noch
mitnehmen. Kamen auch noch Personalentscheidungen.
Die glaube ich, nicht so gut sind, ehrlicherweise.
Ja, das ist schwer.
Zumindest eine Personalie würde ich jetzt mal vermuten, die quasi aus dem Investment-Team tatsächlich das Portfolio bewaltet, der jetzt zu, glaube ich, JP Morgan geht.
Ja, Todd Combs, ja. Es gab ja Ted und Todd.
Genau.
Und Todd Combs geht zu JP Morgan. Da war er schon im Beirat irgendwie und geht da jetzt quasi hin.
Ja.
War Chef von Geico, von diesem Autoversicherer in den USA. Hat da schwer aufgeräumt. Keine Ahnung. Also vielleicht ist das und jetzt das schon... Und
das Portfolio betreut, ne?
Das Investmentportfolio. Genau, also das war die operative Tätigkeit. Und er hat eben auch im Endeffekt zusammen mit dem Ted dann haben die quasi einen Teil des Portfolios verwaltet und haben auch eher kleinere Positionen mal reingekauft. Ja. Also wenn man jetzt sowas gelesen hat, dieses Jahr haben die eine Ulta Beauty gekauft oder eine Heiko. Die Aktie, da klingelt es direkt bei mir, obwohl sie mit C geschrieben wird. Die gehen dann schon eher auf die zurück. Das waren dann keine Positionen, die von Buffett kamen. Man kann es nicht genau sagen, aber sehr wahrscheinlich war das dann so. Aber das waren dann auch Positionen, die im Gesamtkonglomerat Berkshire Hathaway nicht so eine große Rolle
gespielt haben. Nee. Wir werden sehen, ob das eine große Veränderung mit sich bringt bei Berkshire, die ganze Personalrochade.
Und es ist einfach, glaube ich, so ein Zeitpunkt, wo alle merken, okay, jetzt es ändert sich jetzt was, es wird auf mehr Schultern verteilt. Und ich glaube, das ist auch nur sinnvoll bei so einem Riesenunternehmen. Ja,
hundertprozentig, das kannst du nicht so.
Da wird jetzt einer
mit den zwei da oben immer ganz gut funktioniert, die da die Richtung vorgegeben hat. Und natürlich musst du jetzt mal einen anderen Weg gehen und das anders aufbauen.
Und das sieht man jetzt. Also es wird eine andere, etwas andere Struktur geschaffen. Also von daher, Greg Abel nimmt sich jetzt jemanden und sagt so, du wirst jetzt mein Head of Consumer-Marken, die wir im Endeffekt im Bereich Berkshire Hathaway haben. Und das finde ich insgesamt schon ganz gut. Und das sind alles immer Leute, die schon urlange im Unternehmen drin sind. Also das ist dann auch wieder ein Chef von einem Tochterunternehmen, der schon ewig zu Berkshire Hathaway gehört. Also das ist auch genau diese Kontinuität, die das Ganze ausstrahlt. Und die neue Chefin von Geico ist, glaube ich, seit 1988 im Unternehmen. So. Also das sind einfach alles Zeiträume, die man wirklich schwer fassen kann. Und Greg Abel ist ja auch schon 65. Das ist jetzt der Nachwuchsstar.
Der junge Nachwuchsstar.
Der junge Nachwuchsstar bei Berkshire Hathaway ist selbst schon 65. Ja. Also von daher haben wir da noch sehr viel vor uns, lieber Peter.
Das stimmt allerdings. Ich erinnere an der Stelle tatsächlich immer an eine Anekdote. Es ist, sage ich, 2019 war das, da hatten wir ein großes Mission Money Live Event hier in München und unter anderem war mit dabei Beate Sander.
Ja.
die Börsenoma,
ja,
damals, und hat natürlich das Publikum begeistert, das war klar. Und die war den ganzen Tag bei uns mit auf der Bühne und drumherum da und hat also bis abends um 11 ihre Bücher signiert für die Leute und ist um 11 noch mit uns dann essen gegangen und saß und mit uns noch gemütlich, hat sich ein leichtes Weißbier gegönnt und wir haben so ein bisschen gequatscht. Und am nächsten Tag hatte ich zufälligerweise Geburtstag. Meine Schwiegermutter war da. Die war zu diesem Zeitpunkt 90. Und Beate Ersander war, entweder wurde, glaube ich, in dem Jahr 80. Und auf jeden Fall erzählte ich meiner Schwiegermutter, wie toll ich das fand. Also mit welcher Energie Beate an dem Tag da unterwegs war und welche Begeisterung bis nachts und quasi dies nach mir aus der Kneipe raus. Auch das muss man mal dazu sagen. Und meine Schwiegermutter kommentierte das mit dem simplen Satz, ja gut, mit 80 hat man auch noch Energie. Womit sie nicht ganz unrechtig hatte, ja, weil meine Schwiegermutter auch jemand war, der mit 80 noch Sportabzeichen jedes Jahr gemacht hat und solche Sachen. Und mit 90 dann eben so langsam gemerkt hat, jetzt werde ich ein bisschen langsamer. Und so gesehen passt das mit dem jungen Nachwuchs.
Aber ja, bis 80 werden wir uns hier vielleicht auch nicht sehen unbedingt. Aber wir sind guter Dinge. Wer weiß, wer weiß.
Also, wie gesagt, Beate Sander hatte ganz großen Spaß und große Leidenschaft darin.
Ja, auf jeden Fall. Da habe ich mal jemanden, ein ehemaliger Kollege aus dem Coworking in Köln. Da war sie die Berufsschullehrerin?
Oder? Die war Lehrerin,
ja. Lehrerin, auf jeden Fall hatte er sie als Lehrerin damals. Der kam aus, Ulm kam der, glaube ich.
Ich weiß nicht.
Und da war das seine Lehrerin. Die kannte er noch sozusagen, Der hatte die als Lehrerin und die hat dann immer schon von Börse erzählt und irgendwann hat sie das dann quasi gedreht und hat das zu ihrem Thema gemacht. Und das ist ja genau das. Ja, Buffett, wir haben schon oft drüber gesprochen, aber such dir was, wo du Spaß dran hast und dann bleib dabei und dann ist es auch kein Job. Dann ist es nicht wirklich Arbeit, dann zählst du nicht die Stunden. So, aber deswegen, die Leidenschaft haben wir auf jeden Fall beide. Definitiv. Und die werden wir uns hoffentlich noch lange erhalten.
Genau, und dann sitzen wir wie die zwei Opas von der Muppet Show.
Ja, hauptsächlich nicht, wichtig aber, nicht griesgrämig werden, sondern gute Laune wollen.
Das, glaube ich, da habe ich keine Sorgen, dass wir das hinkriegen. Es wird vielleicht der Ton ein wenig zynischer und ironischer, aber wir werden Spaß oben haben beim Kommentieren.
Ja.
Nein, Heiko hat wie immer sehr viel Spaß gemacht.
Ja, mir auch, auf jeden Fall.
Zeit für den Jahresquasi-Endspurt oder ausklingen lassen. Ich wünsche an der Stelle jetzt schon mal schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch. Und wir sehen uns nächstes Jahr tatkräftig wieder.
Ja, gerne.
Und wir zwei gehen ja heute Abend sowieso noch auf den Investment-Stammtisch. Das kann man ja auch mal erzählen.
Das kann man auch nochmal erzählen.
Wir dürfen ein vorweihnachtliches Bierchen heute Abend trinken. Ich bringe übrigens einen Ehrengast mit, das weißt du noch nicht.
Oh, da freue ich mich jetzt schon.
Da wirst du nicht drauf kommen. So, Freunde, ich hoffe, ihr konntet einiges wieder wie immer mitnehmen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr im Moment so unterwegs seid. Und ansonsten vielen Dank natürlich wie immer fürs Zuschauen. Dir, wie gesagt, vielen Dank für den Besuch. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin.
Ciao. Tschüss.
Since 2011, American Giant has been making everyday clothing with extraordinary effort. Not in far-off factories, but right here in the USA. We obsess over fabrics, fit, and details, because if you're going to wear it every day, it should feel great and last for years. From the cut of a hoodie to the finishing of a seam, nothing is overlooked. Our supply chain is tight-knit and local, which means less crisscrossing the country and more care in every step. The result is durable clothing, t-shirts, hoodies, sweatpants, and denim that become part of your life season after season. This isn't fast fashion. It's clothing made with purpose by people who care as much about how it's made as how it fits. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.